Die Predigt, die ich heute mitgebracht habe, habe ich genannt Annahme oder auch Vielfalt, die nerven kann. Ein sehr brisanter Titel, den ich absichtlich ausgesucht habe, weil wir als Gemeinde bestimmte Werte haben in unserem Gemeindeprofil. Eines dieser Werte ist der Wert Vielfalt. Ich glaube, dass Annahme ein enorm wichtiges Thema ist und das ganz eng mit Vielfalt verbunden ist. Und gleichzeitig glaube ich auch, wenn man so eine Umfrage machen würde bei Menschen außerhalb der Kirche, was sie sich wünschen würden oder was sie erwarten von Kirche, dass Annahme ziemlich weit oben wäre. Dass sie sagen würden, ich würde von Kirche erwarten, dass dort die verschiedensten Menschen angenommen werden, dass Kirche für jeden da ist, dass jeder dort Raum und Platz hat. Und gleichzeitig, wenn man so den Wirklichkeitscheck machen würde, glaube ich, dass Kirche ganz oft da drin genau versagt hat. Dass wenn man sich anschaut, dass Kirche an der obersten Front meistens Menschen ausgegrenzt hat oder sogar abgestempelt hat oder Vorurteile genutzt hat oder sogar noch verstärkt hat, um bestimmte Gruppierungen auszuschließen, zu unterdrücken, dann merkt man auch, dass Kirche nicht immer diesem Wert nachgekommen ist. Annahme ist ein ganz brisantes Thema, weil wenn man sich deutlich macht, was Vielfalt bedeutet, dann kann man ganz schnell merken, dass Vielfalt ja wirklich bedeutet, dass alle Menschen, so bunt sie sind, wirklich hier Platz haben könnten. Das bedeutet, dass jemand, der gerne redet, neben jemandem sitzen könnte, der nicht gerne zuhört. Oder dass jemand neben einem sitzt, der sehr emotional ist, der sehr gefühlsbetont ist und jemand, der sehr verkopft ist, der eigentlich alles ganz sachlich strukturiert haben will. Und dann singen die beide das gleiche Lied und der eine sehr enthusiastisch, der andere eher, ja, mal gucken, was da steht. Wir werden Menschen nebeneinander haben, die eigentlich vielleicht sich so in ihrer Freizeit nie zusammensetzen würden. Aber es geht ja eigentlich nicht nur ums Nebeneinandersitzen bei Gemeinde. Es geht auch ums Zusammenleben. Und da merkt man vielleicht, wenn man ehrlich zu sich ist, dass Vielfalt auch nerven kann. Vielfalt ist eigentlich deshalb, weil wir sagen, es ist eine schöne Sache, eine Sache, wo wir sogar als Gemeinde sagen, und jetzt lese ich mal vor, was wir in unserem Profil dazu geschrieben haben, wir fördern Vielfalt in unserer Gemeinde und sehen sie als Bereicherung für unsere Gemeinschaft. Sie als Bereicherung zu sehen, ist ja die eine Seite, aber gleichzeitig kann sie doch echt nerven, oder? Habt ihr es denn schon mal erlebt? Also ich ja. Dass da Menschen sind, die euch nerven? Man könnte ja schnell zu dem Gedanken kommen, oh, wie kann man bloß so sein? Wie kann man bloß so etwas machen? Und vielleicht gibt es diejenigen, die sagen, das sind immer die anderen. Und vielleicht gibt es auch welche, die sagen, ja stimmt, ich weiß, dass ich nerve und wahrscheinlich bin das nur ich. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, was Paulus so da geschrieben hat, und wir werden nur einen Text gleich dazu nehmen, aber auch was Jesus damals schon mit seinen Jüngern für Probleme hatte, da kann man ziemlich schnell zu zwei wichtigen Punkten kommen, die ich schon mal vorwegnehme. Erstens, wir alle kennen Menschen und haben Menschen in unserer Nähe, auch in der Gemeinde, die uns nerven. Menschen, mit denen wir vielleicht ganz unterschiedlich umgehen oder vielleicht manche würden auch sagen, aus dem Weg gehen, damit es nicht so schlimm ist. Zweitens aber, zu 100% nerven wir auch andere. Das mag der eine oder andere sich vielleicht nicht eingestehen, aber das ist so. Wir selbst gehen anderen auch auf den Zeiger. Und das ist eigentlich eine befreiende Botschaft. Das heißt, wir sind alle in einem Topf, wir sind alle gleich dran oder gleich schlecht dran. Wir müssen eigentlich alle auf uns schauen und sagen, stimmt, es sind nicht nur die anderen. Es sind nicht nur die anderen, die nerven, ich bin selber mit dabei. Und so können wir vielleicht in dieses Thema, das eigentlich ein bisschen Brisanz auch mitbringt, mit leichterem Gewissen jetzt hineingehen und müssen niemand anschauen. Dann können alle ganz, ganz ruhig bei uns bleiben und sagen, wenn das stimmt, wenn ihr das nachher anders seht, könnt ihr natürlich nachher zu mir kommen und sagen, nee Sascha, nur du nervst, ich nicht. Könnt ihr mir gerne sagen. Dann können wir jetzt zu Paulus kommen, der den Ephesern im Kapitel 4 ein paar Worte mitbringt, ein paar Zeilen schreibt, die genau das Thema der Vielfalt, der Annahme und der Einheit betreffen. Dort steht in Kapitel 4, und ich lese von Vers 1 bis Vers 16 nach Luther: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber abgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefe der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied an dem anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Ein langer Text, aber einer, der es in sich hat. Einer, wenn man ihn wirklich an sich ranlässt, der uns deutlich macht, dass es hier bei der Annahme um kein leichtes Spiel sich dreht. Nicht um eine Sache, die easy ist, würden meine Teenager sagen, sondern eine Sache, die hart sein kann. Und Paulus schreibt das hier nicht umsonst den Ephesern. Paulus ruft ihn zu, lebt würdig eurer Berufung nach. Lebt würdig eurer Berufung nach. Aber was heißt es, würdig zu leben? Und da wartet er keine Sekunde, er schreibt es direkt in den nächsten Versen und kommt auf den Punkt und sagt, würdig zu leben bedeutet in Demut und Sanftmut und in Geduld einander in Liebe zu ertragen. In Demut und Sanftmut und in Geduld einander in Liebe zu ertragen. Das ist der Kern dessen, was es ausmacht, würdig das Bekenntnis zu leben, ein Kind Gottes zu sein. Oder ein Königskind, ein Christ, jemand, der Gott nachfolgt, der Jesus nachfolgt, jemand, der sagt, ich identifiziere mich mit dem, der für mich gestorben ist. Dem möchte ich nacheifern, dem möchte ich mich annähern, dem möchte ich ähnlich werden. Von ihm möchte ich lernen. Und dann kommen wir in die Wirklichkeit. in diese bunte Gemeinschaft, wo wir sagen, ja, genau so möchte ich sein. Und dann dauert es vielleicht 5 Minuten, bis wir merken, jetzt fällt es mir schwer. Jetzt fällt es mir schwer zu sein wie Jesus, weil mich juckt es gerade wieder in der Hand. Oder in den Füßen. Ich will am liebsten wieder gehen. Bei der Person kann ich nicht in der Nähe bleiben. Vielleicht merkt ihr das auch selbst, wenn ihr sagt, also mit denen bin ich gerne zusammen. Wenn die Person dazukommt, ergreife ich die Flucht oder mache die Ohren zu. Vielleicht bin ich jetzt sehr direkt oder vielleicht gehe ich auch nur so mit solchen Sachen um. Aber ich merke bei mir, hey, wenn ich das spüre, dann muss doch irgendwas falsch laufen. Das kann doch nicht sein, dass die Person mich nervt und ich das vielleicht auch noch in Ordnung finde. Also, dass ich es in Ordnung finde, dass ich mich darüber ärgern darf, dass sie mich nervt. Jetzt kommen wir mal zu einem Text oder zu einem Teil dieser Aufgliederung. Ertragt einer den anderen in Liebe. Das Wort ertragen kann ja ganz schnell so aufgefasst werden, lass alles über dich ergehen. Lass alles mit dir machen. Nimm es so hin, du kannst es nicht ändern. Das Wort, das bedeutet das Wort hier nicht. Das Wort anechomai, jetzt kommen wir mal mit dem Griechischen, bedeutet vielmehr ertrag jeden mit seinen Eigenarten oder auch Unarten. Mit seinen Unarten. Das bedeutet nicht, ertrag das, was er macht. Sondern wenn du das Gefühl hast, das ist aber ein komischer Kauz. Wie kann man bloß so werden? Wieso macht der das? Dann heißt es hier, er darf so bleiben. Du musst ihn nicht verändern. Ertrag ihn. Du sollst genauso getragen werden. Du darfst auch so bleiben. Annahme bedeutet, Raum zu schaffen für Vielfalt, für Andersartigkeit. Das ist die Stärke von Kirche, von Gemeinde, von den Nachfolgern von Jesu. Und wir haben gesagt, als Gemeinde wollen wir für diesen Wert auch eintreten. Es ist völlig in Ordnung, wenn es die verschiedensten Menschen hier gibt. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir bunt sind, so wie die Natur komplett vielfältig ist. Aber meistens stoßen wir uns ja nicht an der Andersartigkeit vom Aussehen, vom Charakter, also das auch. Aber in der Gemeinde stoßen wir uns ja vielleicht manchmal eher daran, dass wir auch noch anders glauben. Dass wir verschiedene Meinungen haben zu bestimmten Themen und wo wir vielleicht meinen, nein, das müsste jetzt gleich sein. Da müssten wir jetzt zum selben Ergebnis kommen. Da müssten wir auf einer Linie sein. Und sonst sind wir keine Gemeinschaft. Sonst bist du vielleicht am Abfallen oder du vielleicht nicht mehr auf der Spur. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe das erlebt, als ich bei einem freien sozialen Jahr bei Jugend auf Achse unterwegs war und in meiner Heimatgemeinde gerade so eine Diskussion lief. Weil dort das neue Liederbuch Leben aus der Quelle eingeführt wurde und einige gesagt haben, nein, wer daraus singt, der geht jetzt schon ganz gefährliche Wege. Und ich möchte diese Sorgen ernst nehmen. Aber ich möchte auch jetzt in die Thematik mit euch einsteigen, was Vielfalt und Annahme und Gemeinschaft auch in Bezug auf den Glauben meint. Was das bedeutet, wenn wir diese Verse, die Paulus uns hier geschrieben hat, wenn wir sie übertragen auf die Glaubensüberzeugung, die wir haben. Und jetzt wird's heiß. Aber ich mute euch das einfach jetzt mal zu. Wie ist es, wenn wir verschiedene Positionen haben, uns in der Welt umschauen und merken, der Adventismus ist doch vielfältiger, als man vielleicht anfangs angenommen hat? Die Südamerikaner ticken anders als wir, die Afrikaner ticken anders als wir, die Nordamerikaner, die Australier, die Asiaten und die Europäer. Jetzt stückeln wir das Ganze mal ein bisschen auf. In Europa tickt auch nicht jeder gleich. Die Kroaten, von denen ich ein Halber bin, ticken anders als wir Deutschen, von denen ich auch ein Halber bin. Die Portugiesen anders als die Russen, wenn ich sie jetzt mal mit zu den Europäern zählen darf. Na, ein Teil von denen ist ja in Europa. Sie gehören auch zu Asien. Ja, und in Asien ist auch alles anders. Und wenn wir schon in Deutschland jetzt mal sind, ja, von Europa wieder konzentriert auf Deutschland, dann merken wir auch, wir sind bunt und vielfältig. Für manche bedeutet das, oh, was passiert denn da gerade in der Weltkirche? Passiert da etwas von Trennung, von Spaltung? Passiert da etwas von Abfall oder von die sind richtig und die sind falsch? Glauben wir so verschieden, dass einige nicht mehr richtig glauben? Und da ich das selbst in meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, erlebt habe, dass ganz schnell solche Sätze fallen können wie du bist nicht mehr auf der Spur, aber die Erkenntnis wird Gott dir schon noch schenken, dass du so denkst wie ich, ist damit gemeint. Da merken wir, dass wir damit geistlichen Druck aufbauen können. Dass wir Menschen in die Enge treiben können. Paulus geht es ähnlich wie uns. Paulus hat mit Menschen zu tun gehabt, die ganz anders geglaubt haben. Die aus den verschiedensten Richtungen kamen. Da kamen Juden zusammen mit einem Vorwissen von jüdischer Kultur. Da kamen Heiden. Und Heiden, das waren Leute, die entweder Bäume vorher angebetet haben. Das können auch welche gewesen sein, die irgendwelche griechischen Götter angebetet haben. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Da kamen die verschiedensten Vorstellungen zusammen. Und nun gab es einen Glauben. Und trotzdem sind sie mit ihrer Prägung, die sie vorher hatten, in diese Gemeinschaft gekommen. Da waren diese, die viel emotionaler waren als diese verkopften Griechen, die alles platonisch durchdenken mussten. Da gab es nämlich auch die Italiener, ja, die Römer, die eher so eins auf Mama machen und die sehr temperamentvoll waren, die nicht mit Samthandschuhen angefasst werden wollen. Und sowas haben wir auch. Wir haben Leute, die mit Samthandschuhen angefasst werden wollen und welche, die erst spüren, dass sie geliebt sind, wenn es mal ein bisschen verbaler, strenger wird, sage ich es mal so. Ja, wenn es mal ein bisschen heiß hergeht. Und wir merken, dass Paulus auf dieses Thema eingeht und sagt, Einigkeit, worin besteht die? Einigkeit besteht im Geist, durch das Band des Friedens. Einigkeit besteht im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib. Wir gehören alle zusammen. Ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Paulus spricht in diesen Versen nicht einmal die Unterschiede an, die er mit den Korinthern thematisiert. Prophetie oder Zungenrede. Er spricht kein Detail an von dem, was er in anderen Briefen schreibt, von Götzenopferfleisch, ja oder nein. Er dreht sich hier nicht um die Art und Weise, wie wir Glauben ausleben, sondern um den, an den wir glauben. Er sagt, das, was uns eint, ist der gleiche Gott. Ist der gleiche Gott. Der, der uns eint, das ist der gleiche. Und wir sind am selben Band. Für mich ist dieses Bild des Leibes modern ausgedrückt einfach das Teamdenken. Ich glaube, als Gemeinde sind wir ein Team. Weltweit. Wir sind ein Team, das zusammengehört. Das die verschiedensten Persönlichkeiten mit sich bringt, und bei dem es einen Trainer braucht, den Haupt des Leibes, Jesus Christi, der sagt, so, jetzt versuchen wir mal, etwas Gutes draus zu machen. Ja, und wenn Paulus und Petrus sich streiten, dann geht er dazwischen und sagt, hey, ihr gehört zusammen. Wenn Paulus meint, die Heiden gehören auch dazu, und Petrus sagt, nee, noch nicht. Die gehören noch nicht dazu. Jedenfalls nicht so, wie sie sind. Die müssen erstmal beschnitten werden. Dann wird das geklärt und plötzlich kommen sie zu einer Lösung, wo beides möglich ist. Es wurde nicht gesagt, nur so. Man merkt, dass Paulus die Dualität der Bibel beherrscht. Dualität meint, es gibt nicht immer nur eine Antwort. Es gibt nicht immer nur eine Antwort. Es gibt nicht immer nur eine Möglichkeit. Aber es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Geist. Es gibt nur einen Herrn. Es gibt nur einen Leib. aber nicht eine Art und Weise, wie du zu sein hast, wie du zu leben hast, dein Glauben. Eine Art und Weise, wie wir unser Spiel aufziehen, unser Fußballspiel. Gemeinde ist kein Fußballspiel. Ja? Aber Gemeinde, und das glaube ich nach wie vor, ist ein Team. Ein Team, bei dem wie bei einer Fußballmannschaft die verschiedensten Spieler sind. Und hier wird es auch aufgezählt, dass hier verschiedene Menschen zusammenkommen. Hier werden die verschiedenen Gaben genannt, aber Paulus spricht an anderen Stellen auch von der Frucht des Geistes, an anderen Stellen auch von Charaktereigenschaften, von den ganzen Verschiedenheiten, die die Vielfalt so mit sich bringt. Ich möchte mit euch mal kurz darüber nachdenken, wie unsere Gemeinde aussehen würde, wenn Vielfalt ausgelassen wird, hinausgeschmissen wird, über Bord geworfen wird und Vielfalt keinen Raum mehr in unserer Gemeinde hat. Wie Vielfalt vielleicht oder wie Einheit dann aussehen könnte. Einheit würde dann Gleichheit bedeuten. Einheit würde dann bedeuten, dass wir am besten alle das Gleiche tragen, damit sich bloß niemand an der Farbe meiner Krawatte stört. Einheit würde dann bedeuten, dass wir alle genau gleich beten. Dass wir entweder alle die Hände so falten oder so. Also einmal den Daumen links oben oder rechts oben. Einheit würde dann bedeuten, dass entweder alle gleichzeitig knien oder gleichzeitig stehen. Einheit würde dann bedeuten, dass bei der Sabbatschule im Bibelgespräch alle bitte das Gleiche zu antworten hätten und es nur eine richtige Antwort gibt. Wofür also eine Diskussion? Dann können wir auch gleich einen Multiple-Choice-Test machen. Richtig, falsch, halbrichtig. Einheit würde dann bedeuten, dass bei uns bestimmte Menschen keinen Platz hätten. Einheit würde dann bedeuten, dass wir eine Mauer erstmal aufbauen würden, um Menschen Raum zu geben. Einheit bei Gleichheit würde bedeuten, dass wir das niemals hinkriegen würden. Einheit bei Gleichheit ist für mich etwas, man könnte es noch drastischer denken, wo wir sagen würden, wir wären eine richtig krasse Sekte. Eine Sekte, die sich so doll auf sich selbst fixiert, dass sie keinem anderen Raum gibt. Schon gar nicht dem freien Denken. Ich glaube, dass es eine Stärke unserer Kirche war und ist, dass wir Vielfalt haben. Wer davon überzeugt ist, dass wir schon immer gleich geglaubt haben, sollte sich vielleicht mit der Kirchengeschichte beschäftigen und sehen, dass, wenn wir genauso glauben würden wie die Adventisten vor 100, vor 50 oder sogar vor 180 Jahren, dass wir dann enorme Probleme hätten, weil wir dann alle nicht gerettet werden, weil wir damals geglaubt haben, die verschlossene Tür, es wird keiner mehr gerettet nach 1844. Das hat man dann ein paar Monate geglaubt, bis sich Menschen bekehrt haben. Und dann hat man plötzlich immer weiter gelebt und es kamen Sachen dazu, wo wir gesagt haben, jetzt prüfen wir. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir merken, wie gehen sie denn miteinander um, wenn man verschiedene Sachen glaubt? Damals war das gar kein Problem. Zu Zeiten von Ellen White, da war das nicht so, dass sie eine Meinung hatte und alle hatten die gleiche. Nein, da hatte man eine Meinung, eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, vielleicht sogar noch mehr. Und es wurde gerungen, es wurde diskutiert. Aber eines wurde nicht gemacht. Es wurde nicht gesagt, wenn einer eine andere Meinung hatte, na, dann bist du ja kein Christ mehr. Dann bist du ja nicht mehr dabei. Oh, jetzt mache ich mir aber Sorgen um dein Seelenheil. Das wurde nicht gemacht. Es wurde gesagt, hey, wir sind in einem Team. Und in Vers 14 wird deutlich gemacht, was es bedeutet, wenn man in einem Team ist, wie man sich mit seinen eigenen Glauben auseinandersetzen kann und sollte. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also es wird hier davon geredet, dass die Einheit so stark werden soll, dass wir selbst nicht von jedem Wind uns umhertreiben lassen sollen. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir uns auch selbst mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn ich weiß, warum ich was glaube. Also es war damals normal bei uns in der Kirche, dass man verschiedene Meinungen hatte. Aber den hatte man nicht, weil sie mir halt gerade mal so in die Tasche fiel und es einfach nur die Position war, die mir gefällt. Und deswegen habe ich die Position. Sondern sie haben auf Grundlage der Heiligen Schrift miteinander geredet, diskutiert und um Erkenntnis gerungen. Die Grundlage war die Schrift und nicht Ellen White. Nicht Ellen White. Das möchte ich als Adventist ganz deutlich sagen. Sie hatte darin keinerlei Autorität. Ellen White hat mitdiskutiert. Sie durfte mit sich verändern und sie hat sich mit verändert. Und sie ist unsere Prophetin. Nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich nicht glaube, dass sie keine Prophetin ist. Aber sie hatte nicht die Autorität der Heiligen Schrift. Und sie hat auch ganz streng davor gewarnt, sie dafür zu benutzen, falls sie jemals sterben sollte. Und sie ist irgendwann gestorben. Und dann ist genau das passiert, wie in der evangelischen Kirche mit Martin Luther. Manche erinnern sich vielleicht daran, oder wer ein bisschen sich mit Martin Luther beschäftigt hat, er hat gesagt, die Reformation muss weitergehen. Es kann nicht so sein, wie es ist, wir dürfen nicht so stehen bleiben, dann ist er gestorben und alle haben gesagt, nee, das hat er gesagt, das konservieren wir und da bleiben wir ungefähr stehen. Ich glaube, dass wir an einem ähnlichen Punkt sind, dass wir sagen können, entweder bleiben wir stehen oder wir gehen weiter. Und wenn wir weitergehen, dann heißt das nicht immer, dass wir nur vorwärts gehen. Manchmal müssen wir auch zurückschauen und sagen, haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas, was wir wieder vielleicht wiederbeleben sollten. Es bedeutet nicht, dass immer nur neue Sachen dazukommen. Aber Einheit im Glauben meint nicht, alle glauben das Gleiche. Einheit im Glauben meint, alle glauben an den Gleichen. Und deshalb wünsche ich mir auch für diese Gemeinde, dass bei uns niemals das Wort fällt, ich glaube, dann bist du abgefallen. Ich glaube, dann gehörst du nicht mehr dazu. Paulus schreibt an anderer Stelle ganz deutliche Worte darüber, wer das macht. Dass die eigentlich selbst nicht mehr dazugehören. Dass jemand, der sich den Richterspruch erlaubt, zu sagen, ich glaube, du gehörst nicht mehr dazu. Ich glaube, du fällst ab. Genau den Kern des Textes hier in Epheser, ertragt einander mit Liebe nicht begriffen haben. Derjenige, der sich zu dem erhebt, dass er ausschließen könnte oder sie, schließt sich selbst aus. Das wird hier ganz deutlich gesagt, aber ich bin davon überzeugt, dass es zu unserem Schutz ist. Zu dem Schutz, ein bestimmtes Band hochzuhalten. Und dieses Band bezeichnet er als Band des Friedens. Der benutzt dieses Wort nicht von ungefähr. Er weiß, dass Frieden in der Gemeinde sehr wichtig ist. Dass es nicht sein kann, dass wir uns bekriegen. Dass wir plötzlich gegeneinander sind. Wenn ein Liberaler eine andere Meinung hat als ich, in einem bestimmten Glaubenspunkt, dann werde ich ihm nicht den Glauben daran absprechen, dass sein Glaube an Jesus aufrichtig ist. Wenn ein Konservativer einen anderen Punkt Unterschied hat als ich, anders glaubt als ich, dann werde ich nicht ihm absprechen, dass er an Jesus Christus falsch glaubt oder gar nicht glaubt. Dann kann ich mit beiden über meinen Glauben und ihren Glauben reden. Dann kann ich mit beiden diskutieren und fragen, warum kommst du zu diesem Schluss? Mit welchem Text? Mit welcher Argumentation? Wieso glaubst du daran? Da kann ich mit beiden reden und bei beiden weiß ich, sie glauben aufrichtig an Christus und wir sind ein Team. Wir gehören zu einer Gemeinde, wir glauben an einen Gott. Wir haben denselben Geist und wir glauben an dasselbe Ziel. Ich glaube, dass das eine enorme Stärke ist, dass wir verschieden sind. Dass wir aufeinander Acht geben, dass wir auch mal Sachen hinterfragen und uns eben nicht von irgendeinem Spiel der Menschen in irgendeinen Wind begeben und dann plötzlich nicht mehr wissen, wie wir zu reagieren haben. Weil das hat Bonhoeffer auch nicht getan. Mit den Kids habe ich ja darüber gesprochen und er wusste, warum er was glaubt und wann er zu was steht. Und so ist es bei uns genauso. Wenn ich mit jemandem rede und merke, der weiß gar nicht, warum er das glaubt, dann werde ich skeptisch. Und ich hoffe, dass ihr bei mir genauso skeptisch werdet, wenn ich etwas behaupte und gar nicht weiß, warum. Aber genau das ist das Band des Friedens. Das ist die Einigkeit im Geist. Das ist Annahme. Das bedeutet, jeder hat hier Platz. Gemeinde Gottes besteht darin, jedem Raum zu schaffen. Und jedem meint wirklich jedem. Das meint die Personengruppen, die Jesus damals aufgelistet hat, Prostituierte, Mörder, Zöllner, Ehebrecher. Wir können das heute noch erweitern um Homosexuelle, wir können es erweitern auf die verschiedensten Ansichten der Welt. Annahme heißt nämlich nicht zu glauben, dass das richtig ist, was der macht. Das gut zu heißen, was er macht. Wenn Jesus einen Mörder angenommen hat, eine Ehebrecherin angenommen hat, dann hat er nicht gesagt, Ehebrechen ist gut, zu töten ist gut, alles ist in Ordnung. Sondern dann hieß Annahme, ich bin für dich da und ich glaube an dich. Jesus glaubt an uns. Was heißt es, wenn Jesus an uns glaubt? Das heißt, dass er daran glaubt, dass wir Menschen sein können, die dieses Band des Friedens hochhalten. Dass wir Menschen sein können, die einander ertragen können. Dass wir Menschen sein können, die miteinander reden und sich auch miteinander reiben. Die sich auch gegenseitig korrigieren. Die miteinander wachsen. Die sich miteinander verändern. Aber das in Demut, in Sanftmut und in Geduld. Amen.